Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Klassismus, das ist eine Diskriminierungsform, die nicht so oft besprochen wird. Und ich muss zugeben, ich habe das Wort auch noch nicht so häufig benutzt. Deshalb gut, dass wir heute erfahren, was es damit auf sich hat und wie man Klassismus überwinden kann. Dazu forscht Francis Seeg und hat auch schon mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Da spielen auch persönliche Erfahrungen eine Rolle. Darüber wollen wir reden und über die Professur an der Technischen Hochschule Nürnberg mit dem Schwerpunkt Demokratie und Menschenrechtsbildung. Guten Morgen, Francis Seeg.
Guten Morgen.
Jetzt sollten wir vielleicht erstmal grundsätzlich starten. Klassismus. Der Begriff ist vielleicht vielen schon mal begegnet. Keiner weiß oder nicht so viele wissen, den so richtig einzuschätzen. Was bedeutet das? Wie würden Sie den erklären?
Ja, viele verwechseln Klassismus immer noch mit Klassizismus und denken, dass es um eine Kunstepoche geht. Aber bei Klassismus geht es um die Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft und sozialem Status. Also Klassismus ist eine Unterdrückungsform, ähnlich wie Sexismus oder Rassismus. Es geht aber um die Diskriminierung zum Beispiel von armutsbetroffenen Menschen, von erwerbslosen Menschen, von wohnungslosen Menschen und auch von Arbeiterkindern.
Woran liegt es, dass das so wenig besprochen wird?
Zum einen liegt es daran, dass es oft mit Scham verbunden ist, also armutsbetroffen zu sein. In unserer Gesellschaft wird oft noch als selbstverschuldet gesehen. Menschen wird gesagt, du bist selbst schuld, du hast dich nicht genug angestrengt. Dadurch isolieren sich betroffene Menschen oft und haben Schwierigkeiten, sich dann auch zu organisieren. Das sehen wir bei Gruppen wie Ich bin armutsbetroffen. Das ist ja eine aktuelle Bewegung rund um das Thema, dass die recht große Schwierigkeiten haben, wirklich viele Menschen zu mobilisieren, da es mit Scham verbunden ist. Und es ist auch eine Diskriminierungsform, die eben ganz viel mit Stigmatisierung zu tun hat. Und es gibt auch nicht so eine große Lobby für diese Themen. Also es gibt natürlich die Selbstvertretung beispielsweise von wohnungslosen Menschen, von erwerbslosen Menschen, Sozialverbände. Aber es gibt nicht so viele Gruppen, die sich dafür einsetzen, dass diese Diskriminierungsform anerkannt wird. In Berlin haben wir die schöne Situation, dass sozialer Status hiermit ins Landesantidiskriminierungsgesetz aufgenommen wurde. Das ist einmalig, aber in Berlin gibt es jetzt einen größeren Schutz und ein größeres Bewusstsein.
Wir werden heute im Detail drüber sprechen. Ich bin armutsbetroffen. Gab es diesen Hashtag oder gibt es diesen Hashtag, wo Leute im Netz zum Beispiel berichten, was ihnen widerfährt oder wie ihre Lebenssituation ist? Francis Seeg, wir werden heute Klassismus ein bisschen in den Fokus nehmen. Was bedeutet das konkret im Alltag? Wo kommt diese Form der Diskriminierung vor?
Also Klassismus prägt wirklich alle gesellschaftlichen Bereiche, also das Bildungssystem, den Gesundheitsbereich, den Wohnungsmarkt, auch den Kulturbereich. Um es ein bisschen konkreter zu machen, wir wissen zum Beispiel, dass die Möglichkeit, Abitur zu machen oder zu studieren, ganz maßgeblich von der sozialen Herkunft abhängt. Also dass SchülerInnen, die aus Akademikerinnenfamilien kommen und aus einkommensreichen Familien, dass die einfach sehr viel bessere Chancen haben, Abitur zu machen, zu studieren.
Und woran liegt das dann?
Das ist also eine Mischung aus Gründen. Zum einen liegt es an Vorurteilen von LehrerInnen. Also wir wissen, wenn wir in die aktuelle IGLU-Studie schauen, dass SchülerInnen aus der Arbeiterinnenklasse, dass die eine sehr viel höhere Kompetenz vorweisen müssen wie SchülerInnen aus AkademikerInnenfamilien, um die gleiche Gymnasialempfehlung zu bekommen.
Das heißt, sie kriegen schlechtere Noten einfach.
Ja, bei besserer Leistung kriegen sie schlechtere Noten. Also wir wissen wirklich, dass es viel mit unbewussten, unreflektierten Vorurteilen zu tun hat und mit einer Unfähigkeit, Leistung wirklich objektiv wahrzunehmen, dass da eben die soziale Herkunft eine große Rolle spielt. Und dann hat es natürlich auch was mit verinnerlichten Strukturen zu tun, also dass sich manche SchülerInnen aus der Arbeiterinnenklasse auch nicht das Gleiche zutrauen und vielleicht ihre Eltern da auch Hemmungen haben. Und natürlich auch das Schulsystem als solche, also die Dreigliedrigkeit, die Aufteilung in unterschiedliche Schultypen, da wissen wir auch, dass es für Arbeiterkinder eher hinderlich ist.
Es gibt auch so ganz banale Beispiele in Anführungsstrichen, die ich in Ihrem Buch gelesen habe. Das Buch heißt Klassismus überwinden. Zum Beispiel Trash-Partys führen Sie da an. Wie macht sich da Klassismus bemerkbar?
Ja, das kann man sich auch gut anschauen bei Abiturfeiern, dass da dann ganz oft so eine Art Trash-Party gemacht wird, wo sich Abiturienten dann so anziehen, wie sie sich die angebliche Unterschicht vorstellen. Also mit all die Tüten oder in Anführungszeichen überschminkt oder mit sogenannter schlechter Musik. Also da gibt es auch so einen ganzen kulturellen Bereich drumherum, der zelebriert wird, zum Beispiel bei Abi-Partys.
Und Klassismus kann lebensbedrohlich sein, habe ich gelernt.
Arme Menschen sterben ja auch im Durchschnitt 7 bis 10 Jahre früher wie reiche Menschen. Das heißt, die Lebenserwartung hängt auch sehr von der Klassenposition ab. Also ich bin ja im Bereich der sozialen Arbeit, lehre ich ja. Und wir wissen beispielsweise bei wohnungslosen Menschen, dass die ja oft wirklich sehr früh sterben. Also schon in ihren 40ern aufgrund von struktureller Benachteiligung oder dem fehlenden Zugang auch zum Gesundheitssystem.
Nun, das Wort Klasse, irgendwie, ich tue mich damit schwer, das zu benutzen und von Klassen zu sprechen, weil ich finde, das klingt schon an sich irgendwie abwertend, Klasse. Was meint der Begriff heute? Was für Klassen gibt es?
Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Klassentheorien und jetzt auch keine Einigkeit darüber, welche Klassen es heutzutage gibt. Ich beziehe mich in meiner Arbeit vor allem auf die Kapitaltheorien von Pierre Bourdieu, der sagt, es geht vor allem um den Zugang zu Kapital, zu ökonomischem Kapital, also Einkommen, Eigentum, Vermögen, aber auch um sogenannte kulturelle Kapital, also Bildungsabschlüsse, zum Beispiel einen Bachelorabschluss, Masterabschluss, Doktortitel, aber auch um die verkörperte Klasse, also welche Sprache spricht man, wie drückt man sich aus, wo fühlt man sich wohl, welche Regeln kennt man und um das soziale Kapital, also Vitamin B, Netzwerke, Kontakte und auch noch Fragen, es kann auch schon der Vorname ein Ausdruck von Klasse sein, also wir wissen, dass zum Beispiel Menschen, die Kevin oder Chantal heißen, dass die ganz massiv diskriminiert werden oder dass auch der Nachname und die Adresse eine große Rolle spielt.
Dieses Vitamin B ist auch interessant. Das macht man sich gar nicht so bewusst, ne? Dass dann mit einer Klasse im Prinzip auch gewisse Beziehungen, gewisse Zugänge einhergehen, die eben Menschen einer anderen Klasse nicht haben.
Ja, das ist ja auch ein Grund, warum Privatschulen in gewissen klassenprivilegierten Kontexten auch angesagt sind.
Gerade auch in England ein großes Ding, ne? Da sieht man, glaube ich, dieses Phänomen besonders krass.
Klar, aber auch in Berlin. Ich meine, es gibt ja auch beispielsweise in Berlin-Neukölln eine evangelische Privatschule, wo ich auch weiß, dass einige WissenschaftlerInnen zum Beispiel ihre Kinder dann eher doch auf diese Privatschule schicken. Und da werden natürlich dann auch immer Netzwerke gebildet.
Wenn wir bei den Schulen sind, Sie sagen auch, Bildungsbürger, also eigentlich Leute, die es besser wissen müssten, die grenzen oft andere aus. Woran machen Sie das fest?
Also Klassismus gibt es natürlich in allen Klassen, also auch Menschen, die zum Beispiel Teil der Arbeiterinnenklasse sind, haben oft Vorurteile gegenüber Menschen, die Grundsicherung beziehen. Also Klassismus gibt es wirklich überall, aber es gibt so einen spezifisch bildungsbürgerlichen Klassismus, wo es dann ganz viel um Lebensstile geht. Also dass gesagt wird, ja, armutsbetroffene Menschen würden sich nicht korrekt ernähren oder könnten nicht gesundheitsbewusst leben oder würden sich nicht gut um ihre Kinder kümmern. Da geht es dann um Fragen von Lebensstil und das der eigene Lebensstil so als die Norm auch angesehen wird und die anderen müssten in die Richtung erzogen werden. Also das haben wir zum Beispiel bei Debatten rund ums Heizen, kann man das dann immer verfolgen, wenn dann gesagt wird, ja, bei armutsbetroffenen Menschen, da dürfte man jetzt nicht die ganzen Heizkosten bezuschussen, weil dann würden die ja einfach den ganzen Tag die Fenster aufhaben und da sich nicht energiegemäß korrekt verhalten.
Also so ein Vorteil, dass da eine gewisse Tendenz zum unvernünftigen Leben besteht.
Ja, genau. Mhm. Und da geht es wirklich auch um Fragen von Lebensstil. Wer hat den richtigen Lebensstil?
Es gibt ja auch, sagen wir mal so, diese Idee, diese Vorstellung, jeder kann es irgendwie schaffen. Man muss es nur wollen. Ne? Jeder ist so ein bisschen seines Glückes Schmied. Aber dass das nicht so ganz hinhaut, das verrät eine OECD-Studie. Da ist nämlich rausgekommen, dass es in Deutschland statistisch so ist, dass es 6 Generationen dauert, um sich hier hochzuarbeiten. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass unsere Gesellschaft so wenig durchlässig ist dann doch?
Also zum einen wird sehr viel Vermögen über Erbschaften weitergegeben. Also mittlerweile werden ja 30-50% des jährlichen Gesamtvermögens vererbt. Das heißt, es spielt erstmal eine große Rolle, wird man erben oder nicht. Und durch ökonomisches Kapital werden auch Bildungszugänge erleichtert. Also studieren kostet Geld, gerade dann auch beispielsweise promovieren oder andere Wege, die länger dauern, kostspieliger sind. Und eben auch bei den sozialen Netzwerken, das wird ja über Generationen weitergetragen. Und Leider wissen wir eben, dass Menschen oft in der Klasse bleiben, in die sie hineingeboren wurden. Und das gilt für alle sozialen Klassen. Also auch wer in die Oberklasse hineingeboren wird, bleibt ja meistens Teil dieser Klasse.
Aber es gibt natürlich trotzdem die Leute, die es irgendwie schaffen. Auch hier in der Sendung gibt es immer wieder Beispiele. Sie sind selbst als Kind einer langzeitarbeitslosen, alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, 1987 in Ost-Berlin geboren. Haben Sie da auch Klassismus erlebt, ohne natürlich wahrscheinlich das Wort zu kennen?
Ja, also zum einen würde ich eher von langzeiterwerbslos sprechen. Das ist auch so ein Begriff, der in der Erwerbslosenbewegung geprägt wurde, weil meine Mutter ja schon immer sehr viel auch gearbeitet hat, also Sorgearbeit, politische Arbeit, ehrenamtliche Arbeit. Und ja, natürlich habe ich auch viel Klassismus erlebt, also sei es im Kindergarten, in der Schule, auch in Behörden. Ein Beispiel, was für mich zum Beispiel besonders bedeutend war oder jetzt auch mit dem Blick darauf, dass ich jetzt eine Professur habe, dass das Jobcenter dann der Meinung war, wenn man aus dem Sozialhilfebezug kommt, wäre es ja besser, kein Abitur zu machen, sondern direkt dann nach der 10. Klasse eine Ausbildung, dass die mich sehr stark versucht haben, Richtung Ausbildung dann zu drängen und eher vom Abitur abgeraten haben, einfach aufgrund meiner finanziellen Situation, also allein aufgrund meiner Klassenherkunft. Das fand ich sehr eingängig.
Krass vor allen Dingen. Da muss man ja auch natürlich eine gewisse innere Größe und Stärke haben, sich dann trotzdem da durchzusetzen und sagen, wurscht, was ihr sagt, ich mache es doch.
Ja, und da hatte ich aber auch Glück, dass meine Mutter mich da immer hundertprozentig unterstützt hat und dabei geblieben ist. Das ist ja nicht bei allen Menschen so. Bei vielen Arbeiterkindern leider sind ja auch manchmal dann die Familien, die auch Richtung Ausbildung zum Beispiel drängen.
Gab es da auch als Kind sonst Situationen, wo Ihnen zu verstehen gegeben worden ist, ja, du bist jetzt ja irgendwie so ein bisschen anders oder aus einer Klasse und gehörst nicht dazu?
Ich bin ja in Ost-Berlin geboren, aber dann in Kreuzberg zur Schule gegangen und in den Kinderladen und in so einem sehr alternativ linksgrünen Milieu aufgewachsen, recht klassengemischt. Also es gab dann wirklich vor allem im Kinderladen, es kam ja so aus der Alternativbewegung, da gab es sehr große Klassenunterschiede und also es war mir schon sehr früh bewusst, wenn ich bei anderen Menschen zu Besuch war, die irgendwie aus einem Ärztinnenhaushalt kamen oder Diplomatinnenhaushalt teilweise. Natürlich habe ich die Unterschiede wahrgenommen. Und es gab dann auch schon kleine Kinder, die dann gesagt haben, bei euch sieht es ja aus wie im Kohlenkeller zum Beispiel. Das merken Kinder. Kinder nehmen das schon wahr und auch in so einem links-grünen Alternativmilieu, wo so versucht wird, diese ganzen Unterschiede erstmal unsichtbar zu machen,
das ist trotzdem so wirkkräftig.
Sind die doch sehr wirkkräftig. Es gab aber natürlich auch ganz viele Momente, wo Leute sehr solidarisch waren, sehr unterstützend, sehr viel klassenübergreifende Solidarität. Aber es gab auch Momente natürlich, wo das spürbar war und die Unterschiede waren mir schon früh bewusst.
Wie kam es denn eigentlich dann dazu, Sie haben Kulturwissenschaften studiert, dass Sie begonnen haben, sich für das Thema Klassismus wissenschaftlich zu interessieren?
Also zum einen hatte ich das Glück, dass ich einen Freiwilligendienst machen konnte, was ja auch recht unüblich ist. Also Freiwilligendienst ist auch sowas eher eigentlich für Menschen aus besser verdienenden Familien, würde ich mal sagen.
Weil man sich's leisten können muss?
Also man geht ein Jahr ins Ausland und man muss sich einen Förderkreis aufbauen an Menschen, die monatlich für ein Spenden an diese Organisation. Das war damals Aktion Sühnezeichen. Und da weiß ich nämlich noch, dass es für mich tatsächlich schwierig war, da Leute zu finden, weil ich natürlich jetzt aus meiner Herkunftsfamilie Leute da nicht das Geld haben, um da monatlich zu spenden. Dann habe ich auch alle möglichen Parteien angeschrieben. Es haben dann auch wirklich Leute das unterstützt. Und durch diesen Freiwilligendienst, da war ich dann in den USA in einer NGO ein Jahr lang im Bereich auch politische Bildung, Menschenrechtsarbeit. Und danach konnte ich direkt im Anne-Frank-Zentrum in Berlin ins pädagogische Team einsteigen. Also ich habe dann mit Schulklassen, mit LehrerInnen direkt mit 19 dann angefangen, politische Bildungsarbeit zu machen, Schulklassen dadurch die Ausstellung zu führen, sie dazu begleiten. Und dadurch bin ich in den Bereich politische Bildung, Jugendbildung reingekommen. Habe da noch mal eine Weiterbildung gemacht im Bereich Antidiskriminierungspädagogik und da bin ich dann auf das Thema Klassismus gestoßen und habe gemerkt, das hat ja auch sehr viel mit meiner eigenen Biografie zu tun. Ich habe ein gutes Verständnis für das Thema und habe mich dann darauf fokussiert. Bin jetzt auch schon so seit 10, 11 Jahren an dem Thema Klassismus dran Und das war der Umweg eigentlich über die politische Bildungsarbeit in dem Bereich.
Wie sind Ihnen denn dann, also Stichwort Bildungsbürgerin, Bildungsbürger, dann die anderen Studierenden begegnet an der Hochschule?
Also bei mir ist es ja auch so ein bisschen gemischt. Also ich bin ja eigentlich auch sozusagen halb aus dem Bildungsbürgertum, halb aus der Armutsklasse. Ich bin zwar bei einer langzeiterwerbslosen Mutter aufgewachsen, die hat aber ja studiert, aber
Sozialpädagogik, ne?
Genau, konnte dann aber nach dem Studium, ist dann krank geworden, konnte dann nie in dem Bereich arbeiten. Der Rest meiner Herkunftsfamilie ist typische Arbeiterklasse, also Handwerker, Lastwagenfahrer, Maurer, PflegerIn. Ich bin sozusagen die zweite in meiner Herkunftsfamilie mit Studienabschluss.
Das heißt, Sie kannten die Codes schon, die
also,
man...
Also genau, ich bin mit sehr vielen Büchern aufgewachsen. In der DDR war das ja auch ein bisschen anders. Also auch mein Vater, der ist auch ins Theater gegangen. In der DDR sind ja auch ArbeiterInnen in Kultureinrichtungen gegangen. Da war das nicht so wie heute, dass es so getrennt war. Und ich habe meinen Bachelor in Kulturwissenschaften in Frankfurt-Oder gemacht an der Europa-Universität. Und ich glaube, Frankfurt-Oder ist natürlich dann auch so ein Ort, wo viele dann auch nicht unbedingt studieren wollen. Es war auch im Osten und auch sehr kleine Gruppen, auch Lehrende, die nicht so elitär waren. Man hat auch viel Bezug gehabt zu den Lehrenden. Das war für mich, glaube ich, ein guter Ort für Studium.
Mit dem Kurz, das spreche ich deshalb an, weil Sie das auch beschreiben in Ihrem Buch, dass sich tatsächlich Studierende dann erstmal behaupten und beweisen müssen und dann teilweise auch komisch angeguckt werden an den Universitäten, wenn es eben heißt, was, du kennst XY nicht oder du hast dieses oder jenes Theaterstück nicht gesehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und da hatte ich eben den Vorteil, dass ich war auch früh schon immer politisch aktiv in allen möglichen Initiativen, dass ich da schon sehr viel Vorwissen mitgebracht habe und dass auch Frankfurt-Oder als Studienort jetzt nicht so der elitärste Ort ist, sondern da waren eben auch viele Menschen, die auch aus Ostdeutschland kamen oder Leute, die bewusst auch Lust hatten auf eine kleine ostdeutsche Hochschule.
Heute hat Frances Sieg eine Professur inne an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Hochschule Nürnberg und zwar mit dem Schwerpunkt Demokratie- und Menschenrechtsbildung. Was meint das genau?
Also es ist eine Professur für soziale Arbeit und dann eben mit dem Schwerpunkt politische Bildung. Und es geht um politische Bildung, die sich eben gegen menschenverachtende Einstellungen richtet, also gegen Diskriminierung, gegen Ungleichheit und die in Richtung Demokratieförderung geht.
Sie geben auch Antidiskriminierungstraining, Antidiskriminierungspädagogik gehört zu Ihren Schwerpunkten. Wie lässt sich denn erlernen, andere Menschen nicht mehr zu diskriminieren?
Ist tatsächlich nicht so einfach, weil es ja immer um eine Haltungsänderung geht und vor der Herausforderung stehen wir natürlich immer in dem Bereich, wie lässt sich dann beispielsweise ein demokratischeres Verständnis erlernen oder wie lassen sich diskriminierende Einstellungen abbauen, was ich oft mache in den Fortbildungen oder auch in der Hochschullehre, dass wir auf jeden Fall auch nochmal in die eigene Biografie reinschauen, mit welchen Bildern beispielsweise von armen Menschen, von reichen Menschen, von Klasse ist man vielleicht aufgewachsen in der Gesellschaft oder wie wurde man da geprägt, welche Ereignisse gab es und dass man auch lernt, zum Beispiel sich selbst mal dazu verorten, also was ist die eigene soziale Herkunft überhaupt oder Klassenherkunft, wo steht man heute, hat sich das verändert, ist es gleich geblieben? Ich gebe zum Beispiel viele Fortbildungen für Menschen, die im Jugendamt arbeiten oder in der Wohnungslosenhilfe oder als SchulsozialarbeiterInnen, die dann schnell immer über ihre KlientInnen sprechen wollen, aber da mal einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, was hat das Thema mit einem selbst zu tun und wie prägt das einen auch heute? Mhm. Und dann geht es natürlich auch darum, die Diskriminierungsform erstmal zu verstehen, zu erkennen und dann auch zum Beispiel Gegenrede äußern zu können. Also zum Beispiel auch etwas sagen zu können, wenn klassistische Aussagen über Bürgerentgeltbezieher entfallen.
Das heißt, also vieles passiert auch nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach unterbewusst oder weil es eben so verinnerlicht worden ist.
Also es gibt natürlich auch Klassismus, der wirklich böswillig ist, also der auch zum Beispiel im rechtsradikalen Spektrum, da gibt es ja auch immer Hassverbrechen, wo wohnungslose Menschen ermordet werden, angezündet werden, angegriffen werden. Es gibt natürlich Klassismus auch in dem Bereich, wirklich im Bereich Hassverbrechen und bewusste Diskriminierung, aber es gibt auch viele unbewusste diskriminierende Einstellungen.
Erleben Sie eigentlich heute trotz Professur persönlich noch Klassismus?
Also es hat mich noch eine ganze Weile beschäftigt, jetzt auch gerade dann nach der Promotion in der Postdoc-Phase, da hat es mich noch viel beschäftigt. Jetzt habe ich ja wirklich eine unbefristete Stelle, bin auf Lebenszeit verbeamtet und da ist es jetzt schon in den Hintergrund für mich gerückt. Aber natürlich.
Was heißt beschäftigt? Also, dass Sie Angst hatten, das System könnte Sie ausstoßen oder?
Ja, da war ich noch sehr mit mir selbst beschäftigt. Was sind die Regeln? Was mache ich vielleicht auch falsch? Wo muss ich mich anpassen? Da war ich dann sehr mit meiner Rolle auch beschäftigt. Und
auch alles besonders gut machen zu wollen, oder?
Ja, man hat natürlich auch immer den Druck, dann besonders die Sachen auch besonders gut und schnell machen zu müssen. Also es war ja auch bei mir der Fall, dass ich wirklich alles recht schnell dann gemacht habe. Weil klar, wenn man zum Beispiel BAföG bekommt oder ein Studium über ein Stipendium finanziert, das läuft ja dann auch irgendwie aus. Man kann sich das nicht erlauben, das alles so in die Länge zu ziehen. Jetzt ist es so, natürlich das Wissenschaftssystem, es sind so um die 80% aller Professuren natürlich mit Männern besetzt. Mhm. Es sind oft weiße Männer, cisgeschlechtliche Männer, auch viele eben auch aus einem klassenprivilegierten Hintergrund. Und das Wissenschaftssystem an sich, also klar, auf einer professoralen Ebene, das ist sehr von Diskriminierung geprägt, wer überhaupt da hinkommt.
Aber hat man Sie das auch tatsächlich mal fühlen lassen? Also was dann dieses Gefühl verstärkt hat, ich muss besonders gut sein, dass Sie besonders kritisch betrachtet worden sind?
Ja, also es wurde schon des Öfteren Sprache angesprochen, so nach dem Motto, Sie schreiben oder du schreibst ja so einfache Sprache, da könnte man ja auch denken, dass da einfache Gedanken dahinter stehen, also so in Richtung, wie drückt man sich aus? Und ich habe ja an der Humboldt-Universität dann promoviert und meine Postdoc-Phase gehabt und da gibt es schon auch sehr viele Leute dann, die nicht an staatlichen Universitäten oder Hochschulen in Deutschland waren, sondern an extremst teuren privaten Universitäten in England oder also gerade an den sogenannten Elite-Universitäten in Deutschland, wenn man da eine Wissenschaftskarriere machen will, da zählen ja Auslandsaufenthalte, sehr teure Studienabschlüsse. Sowas konnte ich mir natürlich jetzt nicht leisten, hätte ich auch nicht gewollt, an irgendeiner total teuren englischen Universität in London oder so zu studieren.
Menschen wie Sie, das weiß ich auch aus Ihrem Buch, werden als KlassenübergängerInnen bezeichnet. Eine Position, die auch mit viel Herausforderung verbunden ist, also auch mit dem Gefühl, am neuen Ort nie richtig anzukommen. Scham für die Herkunft ist ein weiteres Thema. Kennen Sie sowas auch? Also Sie haben ja vorhin schon beschrieben, bei Ihnen ist es ja im Prinzip so ein bisschen halb-halb.
Ja, bei mir ist es halb-halb und ich arbeite ja jetzt an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in der sozialen Arbeit und das ist ein Ort, wo viele KlassenübergängerInnen studieren, arbeiten. Tatsächlich habe ich da jetzt das Gefühl nicht mehr so oft. Wir haben auch sehr viele Studierende, die nicht übers Abitur in die Hochschulen reinkommen, sondern über einen längeren Bildungsweg, über Berufserfahrung, Fachoberschulen, Berufsoberschulen, wo ich eher gemerkt habe, weil ich habe ja ein Abitur und war dann auf dem Gymnasium, dass mein Bildungsweg an vielen Punkten auch sehr stark der Norm entspricht.
Und wie ist das in die andere Richtung? Also Sie haben vorhin von Ihren Verwandten gesprochen, die zum Beispiel aus dem Handwerksbereich kommen, Caretakerinnen sind. Wie ist das da? Wie gehen Ihre Verwandten mit Ihrer Karriere um?
Ja, ich würde sagen, prinzipiell gemischt. Es gibt natürlich schon viele Vorurteile, auch gegenüber BeamtInnen oder ProfessorInnen, dass wir den ganzen Tag eigentlich nicht richtig arbeiten. Und
machen Sie aber schon, um es gerade mal festzuhalten an dieser Stelle.
Genau, es gibt natürlich, ich bin auch mit vielen von diesen Vorurteilen aufgewachsen, gerade gegenüber BeamtInnen. Ich meine, da ist ja auch immer ein wahrer Kern dahinter, finde ich, mit der ungleichen Bezahlung, Ungleichbehandlung.
Aber es ist schon so eine wechselseitige Geschichte. Also die Vorurteile kommen quasi nicht nur von der einen Seite, sondern auch von der anderen.
Ja, also es gibt auch Vorurteile natürlich gegenüber reichen Menschen, gegenüber BeamtInnen, gegenüber Intellektuellen. Aber sind keine strukturellen Machtverhältnisse, zumindest in dieser aktuellen Gesellschaftsform. Also es gibt keine Möglichkeit, diese Vorurteile wirklich in Gesetze umzusetzen oder in strukturelle Diskriminierung. Aber klar, es gab ja auch schon andere Gesellschaftssysteme, wo intellektuellen Feindlichkeit dann auch zu Gewalt und Co. geführt hat.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich Francis Seeg als Professorin bezeichne. Jetzt denken vielleicht manche, man kann es mit dem Gendern auch übertreiben. Dahinter steckt aber der Wunsch von Francis Seeg, mit Professorin angeredet zu werden. Warum ist Ihnen das wichtig?
Also ich identifiziere mich als nicht-binär und queer. Und ja, also jenseits von dem männlichen oder weiblichen. Und ich persönlich finde geschlechtliche Vielfalt das wirklich wichtig, das auch sichtbar zu machen und da auch die Vielfalt zu zeigen, die es ja gibt in unserer Gesellschaft.
Ist es nur das oder schmerzt Sie das auch, wenn Sie falsch angesprochen werden?
Also es fühlt sich auf jeden Fall nicht richtig an und zudem habe ich auch ein bisschen Vorbildcharakter und viele Menschen wissen ja auch, dass ich mich als nicht-binär identifiziere. Und wenn das dann jüngere Leute hören, jüngere queere Menschen und hören sozusagen, dass ich falsch angesprochen werde, dann ist das für die auch immer ziemlich dramatisch und macht auch einfach einen schlechten Eindruck deswegen.
Nicht-binär, non-binary, das ist auch etwas, was viele irgendwie nicht so richtig fassen können. Also wir hatten das vorhin mit dem Begriff Klassismus, auch ein Begriff, der nicht im täglichen Sprachgebrauch immer wieder auftaucht. Wie erklären Sie das, was das bedeutet, nicht-binär?
Also nicht-binär bedeutet, sich eben jenseits von männlich oder weiblich zu identifizieren. Und für mich passt auch der Begriff queer sehr gut, der ja auch aus sozialen Bewegungen kommt. Und es gibt jetzt ja auch offiziell die dritte Option, die jetzt auch gesetzlich wirklich eingeführt wurde.
Divers.
Da wird ja der Begriff divers verwendet. Oder beziehungsweise einige Menschen, die auch ihren Geschlechtseintrag komplett dann streichen. Und der Begriff divers kommt aber nicht so wirklich aus der trans- und queeren Community, sondern die meisten Menschen verwenden eher Begriffe dann wie non-binary oder nicht-binär oder eben auch trans.
Bis man dieses richtige Wort hat, auch für sich das richtige Wort, das ist ja auch ein Prozess und schwierig, vor allen Dingen, wenn es quasi nicht zu diesen Standardschubladen gehört, die man irgendwie gerade aufschiebt. Wie kompliziert war das für Sie, dieser Prozess?
Ja, das war schon etwas, wo ich mich auch natürlich jahrelang mit beschäftigt habe. Da haben mir auch Auslandsaufenthalte tatsächlich geholfen, weil ich ich habe dann noch in Washington D.C. auch studiert und da ist die queere Community einfach noch viel aktiver wie in Deutschland und da gab es auch eine Gruppe für Genderqueere, da wird eher der Begriff Genderqueer oft verwendet oder auch Non-Binary, da gab es auch eine Gruppe, wo ich dann regelmäßig hingegangen bin und mir hat der Abstand auf jeden Fall dann auch geholfen.
Weil man sich mehr mit sich selbst auch beschäftigen kann oder vor allen Dingen, weil man auch nicht so unter den Blicken von irgendwelchen, keine Ahnung, Familie oder wie auch immer ist, sondern einfach sich selbst entdecken kann erstmal, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und weil die US-amerikanische Queer-Community zu der Zeit da auch schon ganz andere Räume und Begriffe hatte und es da auch viel verständlicher und auch selbstverständlicher war.
Nun sind Sie Professorin an einer bayerischen Hochschule, wir haben das erwähnt, und da ist die Verwendung geschlechtersensibler Gendersprache seit April verboten. Wie gehen Sie damit um?
Ich nehme Mitleidsbekundung entgegen, also kriege auch sehr viele tatsächlich. Ja, ich bin ja seit September jetzt auf der Professur und habe auch mit anderen bayerischen WissenschaftlerInnen einen offenen Brief initiiert gegen das Verbot gendergerechter Sprache. Den haben auch sehr viele Menschen unterzeichnet. Ich glaube jetzt über 50.000. Und es gab auch sehr viele Proteste von Studierenden. Also ich habe mich da schon ganz klar positioniert. Ich finde das natürlich eine sehr diskriminierende Entscheidung. Es ist auch nicht zeitgemäß. Also es ist ja auch besonders schlimm für den Kontext Schule. Also an den Hochschulen, wir haben ja noch mit Artikel 5 vom Grundgesetz haben wir ja die Freiheit der Forschung und Lehre. Das heißt, es hat keine Auswirkungen auf meine Forschungstätigkeiten und Lehrtätigkeiten.
Aber der Homepage zum Beispiel?
Also genau, dienstliche Mails, Homepage, also offizielle Hochschul-Homepages, da hat es tatsächlich Auswirkungen, außer die Bereiche, die Forschung betreffen. Aber an Schulen gelten ja diese Freiräume nicht. Deswegen möchte ich auch in dem Bereich, werde ich jetzt auch forschen, also was sind die Auswirkungen zum Beispiel für queere SchülerInnen in Bayern nach diesem Verbot? Aus meiner Sicht wird es auch den Wissenschaftsstandort Bayern, also für sozialwissenschaftliche Forschung, einfach für Jahre zurückwerfen, weil ich das jetzt schon gemerkt habe. Ich habe jetzt auch eine wissenschaftliche Mitarbeiterinstelle bei mir besetzt und dass sich gerade jüngere WissenschaftlerInnen aus den Sozialwissenschaften, aus der sozialen Arbeit, aus den Gender Studies natürlich mit so einem Verbot überhaupt nicht identifizieren können und dann Bayern einfach als Standort weniger attraktiv wird. Und es wird ja Bayern eh manchmal schon etwas unterstellt, nicht so ganz zeitgemäß.
Also wobei man auch sagen muss, es gibt auch in anderen Bundesländern Initiativen, das zu verbieten.
Es gibt ja, genau, es ist ja auch teilweise schon verboten. Also in Schleswig-Holstein ist es ja an Schulen schon verboten. Auch Sachsen, in Hessen gibt es auch, gab es auch die Überlegung. Also ja, es ist jetzt nicht nur ein Problem von Bayern, sondern in allen möglichen Bundesländern und hat sicherlich auch was mit dem gesamten Rechtsruck auch zu tun, den wir erleben.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Menschen, die sich mit Sprache beschäftigen, wie zum Beispiel den Rat für deutsche Rechtschreibung, der auch sagt, das Verwenden von Sonderzeichen verkompliziert die Sprache und deshalb davon abrät, weil es eben der Verständlichkeit von Texten entgegenlaufen könnte. Haben die da einen Punkt?
Das sehe ich nicht so, dass ein Sternchen das sehr viel komplizierter macht. Das ist einfach eine Gewohnheitssache. Es macht Texte nicht unverständlicher. Ich glaube, wenn wir über verständliche Sprache reden, dann sollten wir an ganz anderen Stellen ansetzen. Aber natürlich finde ich es auch okay, wenn man versucht, zum Beispiel viel genderneutrale Sprache zu verwenden.
Aber teilweise, also ich muss zugeben, ich habe mich natürlich jetzt für die Sendung besonders damit beschäftigt. Ich versuche tatsächlich grundsätzlich in Moderationen Geschlechter zu wechseln, indem ich zum Beispiel von Ärztinnen und Pflegern spreche oder dann auch von Studierenden spreche und probiere mich da so ein bisschen aus. Aber heute ist es mir teilweise ein bisschen schwerer gefallen, muss ich zugeben. Also Sie als Professorin anzusprechen, habe ich natürlich überhaupt gar kein Problem damit, aber zum Beispiel Sätze zu bilden, wenn man zum Beispiel sagt, als Professorin beschäftigt sie sich, also das ist dann schon komplizierter, oder?
Es ist auf jeden Fall eine Gewohnheitssache und Sachen, die wir eben neu lernen, neu ausprobieren, wo ich aber, also, und das ist ja auch okay, von Studierenden zu sprechen, weil das ja auch eine genderneutrale Bezeichnung ist, die irgendwie passend ist, die gut funktioniert. Also ich spreche dann auch nicht jedes Mal von StudentInnen oder so einfach aus Prinzip, sondern ich spreche auch von Studierenden. Man kann dann eben schauen, welche Begriffe passen wo.
Ich glaube auch, dass ich zum Beispiel fähig bin, diese Anpassungsleistung zu erbringen. Aber Leute zum Beispiel, die mühsam Deutsch lernen als Fremdsprache, die keine Muttersprachlerinnen, Muttersprachler sind, die stellt das natürlich vor besondere Herausforderungen.
Ja, deswegen sollte es ja auch keine Pflicht geben. Also ich bin auch gegen eine Verpflichtung, gendergerechte Sprache zu sprechen. Das haben wir auch in dem offenen Brief ganz klar gesagt. Jede Person sollte selbst entscheiden können, wie sie spricht, welche gendergerechten Sprachweisen sie verwendet oder eben auch nicht. Also das benote ich jetzt auch nicht in Hausarbeiten, sondern das finde ich auch wichtig, dass es jetzt da keine Pflicht gibt. Wir haben uns ja vor allem gegen das Verbot ausgesprochen und ich denke, es sollte erlaubt sein, diskriminierungskritische Sprache zu verwenden und alle Geschlechter anzusprechen und sichtbar zu machen. Das sollte einfach erlaubt sein und nicht verboten werden.
Frances Seeg hat uns heute Vormittag einen Eindruck gegeben, welche Auswirkungen Klassismus hat und wie stark der in unserer Gesellschaft verankert ist. Und da haben Sie auch immer ein ganz spannendes Experiment mit Studierenden, habe ich gelesen. Und zwar sagen Sie denen, wir schaffen so eine Art Wundertag. Was hat das mit diesem Wundertag auf sich? Also der soll nämlich eben zeigen, wie Klassismus wirkt und wie es eigentlich auch besser gehen könnte.
Ja, das ist die Wunderübung. Da geht es darum, dass sie sich sozusagen überlegen, sie wachen, über Nacht geschieht ein Wunder und wir leben plötzlich in einer sozial gerechten Gesellschaft und sie wachen am nächsten Morgen dann auf. Woran merken sie, dass wir plötzlich in einer sozial gerechten Gesellschaft leben? Es kann sehr persönlich werden, aber manchmal geht es auch um den ersten Kaffee am Morgen. Trinken wir dann ein anderes Getränk, was weniger klimaschädlich ist, oder in was für Wohnverhältnissen würde man aufwachen? Viele arbeiten ja dann auch beispielsweise mit wohnungslosen Menschen, also viele Studierende der sozialen Arbeit. Gäbe es dann den Job gar nicht mehr, weil es keine Wohnungslosigkeit mehr gäbe? Und wie würde unsere Gesellschaft dann organisiert werden? Das sind Fragen, die wir dann gemeinsam diskutieren. Das diskutiere ich auch oft in Fortbildungen mit ganz unterschiedlichen Gruppen und Menschen.
Oder auch Professorinnen, die den Boden wischen, und Reinigungskräfte, die mit Studierenden über Sorgearbeit diskutieren oder sowas.
Ja, genau. Wie würde dann eine Hochschule aussehen in einer sozial gerechten Gesellschaft? Welche gäbe es dann diese Hierarchien noch, oder wäre Arbeit vielleicht auch ganz anders verteilt?
Haben Sie schon eine Reinigungskraft zu sich ins Seminar eingeladen?
Das habe ich noch nicht. Aber was ich ganz schön finde an der Alice-Salomon-Hochschule hier in Berlin, da haben Studierende der sozialen Arbeit mal einen gemeinsamen Streik organisiert mit Reinigungskräften für bessere Arbeitsbedingungen an der Hochschule. Also sowas passiert schon.
An dieser Stelle kann ich natürlich auch nochmal das Gespräch mit Editha Delic empfehlen, die hier bei uns zu Gast war in der Sendung im Gespräch. Und zwar ist Editha Delic eine der Reinigungskräfte, die hier im Sender für Ordnung sorgt. Und das ist auch ein sehr schönes Gespräch gewesen, was nach wie vor abrufbar ist auf deutschlandfunkkultur.de. Ja, und damit sind wir auch am Ende von unserem Gespräch angekommen, für das ich mich ganz herzlich bedanke. Francis Seeg, schön, dass Sie heute Morgen hier waren.
Danke.